Einen schönen guten Morgen und willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Am Sonntag heute, dem zweiten Tag. Wir haben heute den ersten Vortrag. Das ist das Thema offene Grafik für Embedded Systeme. Und wir begrüßen unseren Referenten Michael Tretter.
Auch nochmal guten Morgen von mir. Wie schon gesagt, mein Name ist Michael Tretter. Ich arbeite im Grafikteam bei Pangotronics. Und ich werde euch heute was über offene Grafik für eingebettete Systeme erzählen. Fragen, die ihr jetzt haben solltet. Wofür brauche ich eigentlich Grafik bei eingebetteten Systemen? Wenn ihr wisst, was ein eingebettetes System ist, Grafik dazu. Dann, warum möchte ich Open Source Treiber dafür verwenden? Ihr seid hier auf den Chemnitzer Linux Tagen, okay, Open Source ist. Woher bekomme ich die Open Source Treiber? Das ist jetzt schon spannender, weil irgendwoher muss man die Treiber bekommen, um sie einsetzen zu können. Und zu guter Letzt werde ich noch darauf eingehen, wie man jetzt was Sinnvolles damit anfangen, also ein entsprechendes System bauen kann. Erste Frage von mir. Wer weiß, was ein eingebettetes System ist? Bitte mal Hand recht. Gut, das ist ja schon relativ viele. Für die paar, die die Hände unten gelassen haben, hier die Definition von Wikipedia. Es ist ein elektronischer Rechner oder auch Computer, der in einem technischen Kontext eingebunden ist. Also der wichtige Teil ist das Eingebundensein. Das ist nicht ein Rechner, der extra steht, sondern es ist ein Gerät und da steckt noch ein Rechner mit drin. Beispiele dafür sind Geräte aus der Medizintechnik, Waschmaschinen, Flugzeuge, Kraftfahrzeuge, Kühlschränke, Fernseher, DVD-Player, Set-Top-Boxen, Router, Mobiltelefone. Ja. Und wenn man jetzt Richtung Kühlschränke oder Waschmaschinen guckt, gut, da stellt sich jetzt die Frage, Grafik, ja, nein, vielleicht. Beispiele für eingebettete Systeme mit Grafik sind zum Beispiel Multimedia-Systeme im Auto, dass man, während man bei jemandem mit im Auto mitfährt, einen Film gucken kann oder Spiele spielen möchte oder was auch immer. Ein zweites Beispiel, interaktive Informationstafeln. Das ist jetzt zum Beispiel für das Louvre, dass man da Informationstafeln bauen kann. Ich habe keine Ahnung, ob da tatsächlich ein Linux dahinter steckt, aber prinzipiell könnte man das damit machen oder in ein Einkaufszentrum eine Besucherführung damit machen, wo dann die Geschäfte auch direkt Werbung auf den Tafeln anzeigen können. Oder als drittes Beispiel, wenn man sich selbst einen Videoplayer bauen möchte, zum Beispiel wie das häufig mit einem Kodi und einem Raspberry Pi oder einer Qbox i stattfindet, dann schließt man seinen Fernseher da dran an und kann sein eigenes Linux benutzen, um damit Filme zu gucken. Das sind jetzt Beispiele, wo man wirklich Grafik in einem eingebetteten System verwenden möchte. So, eingebettete Systeme. Da drin steckt normalerweise irgendein Rechner. Und das ist bei eingebetteten Systemen ein sogenannter System-on-a-Chip. Das ist quasi der Chip, wo nicht nur der Computer, sondern auch noch Coprozessoren und andere Sachen für spezielle Aufgaben drauf sind. Muss man einfach wissen, um den Rest jetzt vom Vortrag zu verstehen, dass man zum Beispiel eine CPU hat und die Grafik-Hardware eine extra Einheit ist. Man hat dann noch Connectivity-Gedöns, aber darum dreht sich jetzt in dem Vortrag nicht. Wichtiger Teil ist Prozessor, Grafikeinheit, hier auch Videocodecs sind auch wieder extra und Image Processing Unit, in dem Fall, um das Display anzusteuern, ist auch extra. Das ist wichtig. Besonderheiten bei eingebetteter Grafik. Es ist meistens eine einzelne Anwendung auf dem Display, die angezeigt wird. Also nicht wie bei einem Desktop-PC, dass man mehrere Anwendungen offen hätte, sondern es ist speziell ein Anwendungsfall, zum Beispiel beim Auto, der Multimedia-Player, der vom Autohersteller gebaut wird. Dann ist die Grafik nur ein, in Anführungszeichen, unwichtiger Teilaspekt des Systems. Wenn man einen Kühlschrank hat, bei dem man ein Display eingebaut hat, wo man Dinge bestellen kann, der Hersteller wird sich in erster Linie auf den Kühlschrank und die Kühlfunktion konzentrieren und dann erst auf, dass es hübsch zu bedienen ist. Dann möglicherweise ist eine hohe Stückzahl und eine lange Lebensdauer. Hohe Stückzahl, es sind nicht Es wird halt auf viele Systeme ausgerollt. Wenn ein Automobilhersteller 1 Million Autos herstellen möchte, dann braucht jedes dieser Autos so einen Chip. Und wenn der teurer wird, wird das Auto teurer. Also möchte man da auch wirklich sparen. Und die lange Lebensdauer, es ist nicht wie bei einem Handy, das nach 2 Jahren wahrscheinlich weggeschmissen wird und ersetzt wird, sondern man möchte sein Auto meistens länger als 2 Jahre benutzen. Dann möglicherweise Echtzeitanforderungen, ist halt einfach bei eingebetteten Systemen so. Und bei Grafikwiedergabe sowieso, weil man einfach ein flüssiges Bild haben möchte. Dann wiederum sind die Hardware-Ressourcen sehr eingeschränkt. Man möchte Energie sparen, man möchte Geld sparen, daher alles, was man nicht braucht, versucht man wegzusparen. Und daher muss man als Softwareentwickler dann irgendwie mit den eingeschränkten Hardware-Ressourcen leben. Wie wir vorhin schon gesehen haben, GPU und Display-Controller sind oft getrennt. Bei PCs kauft man sich eine Grafikkarte, steckt die rein und dann ist da alles drauf. Das ist bei eingebetteten Systemen eben nicht der Fall. Und jetzt kommt das Verrückte. Board, SoC und GPU werden meistens von unterschiedlichen Herstellern produziert. Also das Board wird von jemandem gebaut, von dem man es kaufen kann. Derjenige kauft den SoC bei einem anderen Hersteller. Und der SoC-Hersteller kauft auch noch die GPU von wieder jemand anderem, um es dann bei sich in den SoC mit einzubauen. Also das wird normalerweise über IP-Cores, also Hardware-Definitionen, die dann in den Chip eingebaut werden, findet das statt. Für die GPUs, die auf eingebetteten Systemen üblich sind, gibt es eine Handvoll Hersteller, die das definieren. Zum Beispiel gibt es von Broadcom den VideoCore 4, der zum Beispiel auf dem Raspberry Pi eingesetzt wird. Dann gibt es einen von ARM selbst, ARM Mali, findet man zum Beispiel auf dem Samsung Exynos oder in einigen Handys. Dann den Qualcomm Adreno mit dem Snapdragon SoC, ist zum Beispiel im Google Pixel oder sehr vielen Handys, die man aktuell bekommt, mit Qualcomm SoC verbaut. Dann den Imagination Technologies Power VR, die GPU, findet man zum Beispiel im iPhone. Allerdings findet man diese jetzt zum Beispiel auch schon im Renesas AK SoC, der für einen Automobileinsatz in Autos gedacht ist. Also es ist nicht nur Handys, sondern auch wirklich eingebettete Systeme, wo diese SoCs, diese GPUs zum Einsatz kommen. Und die Vivante Vega-Architektur, die zum Beispiel im Freescale IMX und zum Beispiel auf dem Samsung Galaxy Tab 4. Freescale NXP, das ist hier noch nicht gerne. Aber ja, richtig. Wir haben jetzt ein Board gekauft von einem Hersteller, wissen, welcher SoC da drauf ist. Jetzt brauchen wir dafür Software. Üblicherweise kommt das auch vom Chip-Hersteller. Der liefert das als sogenanntes Board Support Package. Da drin enthalten ist ein Linux-Kernel mit einigen Patches, um den Linux-Kernel auf den entsprechenden SoC anzupassen. Und auf das entsprechende Board ebenfalls. Dazu kommt ein Linux Userland mit Binärtreibern, die für die Grafikwiedergabe normalerweise notwendig sind. Und weil GPU-Hersteller ungern ihre Geheimnisse verraten, gibt es das eben nicht als Source Code, sondern nur als großes Ding. Und üblicherweise wird das dann als ein Yocto oder Debian oder Buildroot verpackt, sodass man sich das als Paket runterladen kann, die Dinge, die man bauen kann und dann letztendlich aufs Board spielt und damit, was auch immer man damit vorhat, durchführen kann. So, Binärtreiber. Binärtreiber sind ein Problem. Wir wollen ein Grafiksystem bauen und wir haben da etwas drin, wo wir nicht reingucken können, was wir nicht wirklich verstehen können, womit wir nicht viel anfangen können. Das heißt, wenn wir die Binärtreiber einsetzen, wir können unsere Probleme nicht debuggen und tracen nur so weit, wie es uns der entsprechende Hersteller erlauben möchte, reicht uns wahrscheinlich nicht. Dann haben wir relativ wenig Ressourcen auf unserer Hardware, daher möchten wir das gerne für unseren Anwendungsfall optimieren und entsprechend anpassen, damit wir auch das letzte Stückchen Leistung rauskitzeln können. Wenn wir Binärtreiber haben und die nicht selber bauen können, ist das nicht möglich. Dann haben wir durch die Embedded Systems, durch eine relativ lange Entwicklungszeit, bis so ein Auto designed ist und bis es fertig ist und auf den Markt kommt, dazwischen vergehen Jahre. Und dadurch ist, wenn in einem frühen Zeitpunkt während der Entwicklungszeit festgelegt wird, wir benutzen jetzt diesen Softwarestand, das Produkt aber erst Jahre später auf den Markt kommt, hat man alte Software mit Bugs, wahrscheinlich bekannten Bugs in seinem Produkt, möchte man nicht haben. Aber das ist problematisch, weil wir ja den alten Kernel verwenden und möglicherweise der Treiber und der Kernel zusammenpassen. Wir können keinen neuen Treiber bauen. Wir müssen den alten Kernel verwenden, keine Chance, Updates zu machen. Keine Chance, irgendwie die Software während der Produktlaufzeit warten zu können. Und wir können eben selbst keine Updates machen ohne den Hersteller. Und wenn der SOC nicht mehr unterstützt wird, haben wir keine Chance, irgendwelche weitere Software-Updates zu machen und haben da ein großes Sicherheitsproblem in unserem Produkt. Und deswegen gibt es Projekte, um quelloffene Treiber anstatt dieser Binärtreiber zu entwickeln. Zum Beispiel gab es da einen Ansatz, dass man für den ARM Mali den Lima-Treiber entwickelt. Das ist ein bisschen im Sand verlaufen und findet nicht mehr so statt. Für den Adreno, der auf dem Snapdragon eben sehr verbreitet ist, gibt es das FreeDreno-Projekt. Für Vivante gibt es den AetnaWiv-Treiber. Und für den Broadcom Video Core hat Broadcom selbst auch den Treiber veröffentlicht. Also das ist kein Open-Source-Projekt an sich, sondern das ist Broadcom, die ihren Treiber zur Verfügung gestellt haben. Was jetzt in dieser Liste auffällig fehlt, ist der PowerVR-Treiber. Es gibt von der Free Software Foundation Aufruf dafür, einen Treiber zu entwickeln. Imagination Technologies gibt es ein paar Gerüchte, dass sie Entwickler für Linux haben. Wirklich viel ist da aber noch nicht passiert. Was aber interessant ist, weil der eben auf Autos eingesetzt wird. Im Folgenden will ich ein bisschen mehr auf den AetnaWiv-Treiber eingehen. Es ist auch übertragbar auf den FreeDreno-Treiber, was ich jetzt sagen werde, aber mit AetnaWiv kenne ich mich besser aus und daher werde ich darüber was erzählen. Der AetnaWiv-Treiber ist, wie schon gesagt, ein Open-Source-Treiber für die Vivante GPU. Da sind mehrere Jahre Reverse-Engineering-Zeit reingeflossen. In 2012 oder so hat sich Wladimir van der Laan hingesetzt und hat angefangen, den Binärcode, der auf die GPU gespielt wird, zu analysieren und dann die GPU zu reverse-engineeren. Und seitdem hat sich das entwickelt und inzwischen ist der AetnaWiv-Treiber upstream in Mesa, im Linux-Kernel und in libdrm. Das sind die Teile, wo man den Treiber finden kann. Und unterstützt als Anwendungen, die man drauf laufen kann, Qt-Anwendungen, auch mit QML, einen X-Server, den man drauf laufen lassen kann und einen Wayland-Protokoll mit dem Westen zum Beispiel als Compositor. Und das deckt eigentlich schon sehr viele Use Cases in dem Fall ab. So. Mesa, Kernel, libdrm. Jetzt gucken wir mal rein, wie das alles zusammenhängt und dafür müssen wir in den Linux-Grafik-Stack gucken. Das ist ähnlich wie das Bild mit den Binärtreibern, das wir vorhin gesehen haben. Wir haben unten die Hardware, in dem Fall schon den IMX 6 mit der GPU, das ist die GPU, und einem Display-Controller. Darauf haben wir Kernel-Treiber, den Aetna with Kernel-Treiber und einen zusätzlichen Treiber für das Display. Dann im Userland anstatt der Binärtreiber vom Chip-Hersteller oder von dem GPU-Hersteller haben wir libDRM, was sich hauptsächlich um Buffer-Management kümmert, und Mesa, hinter dem sich die ganze OpenGL-Magie versteckt. Und obendrauf benutzt dann eine Anwendung den kompletten Grafikstack. Und um AetnaViv zu benutzen, braucht man jetzt quasi Mesa, libDRM und einen passenden Kernel-Treiber, der aber eben upstream schon verfügbar ist. Jetzt gucken wir ein bisschen genauer auf Mesa. Das Mesa-Projekt ist eine Open-Source-Implementierung von OpenGL und einigen anderen Grafikschnittstellen wie EGL, OpenVG und diverse andere. Und dahinter verbergen sich dann die Treiber für verschiedene GPU-Hardware und sogar Software-Treiber, sodass man quasi seine Hardware gegen eine Software-Implementierung von OpenGL vergleichen kann. Und Mesa beinhaltet jetzt zum Beispiel den AetnaViv-Treiber, den FreeDreno-Treiber und auch der VideoCore 4-Treiber befinden sich in Mesa. Und zusätzlich ist das auch die übliche Implementierung, die auf Linux Desktop-Systemen verwendet wird, mit einem Intel-Treiber, einem AMD-Treiber und dem Duovo NVIDIA-Treiber. Also Mesa hat schon eine ziemlich große Verbreitung an der Stelle. Wenn wir jetzt einen Blick in die Architektur von Mesa werfen, wir haben wieder oben die Anwendung und nach unten den Kernel. LibDRM habe ich hier mal ausgespart, weil das an der Stelle nicht besonders wichtig ist. Die Anwendung spricht mit einem sogenannten State Tracker in OpenGL. Es gibt andere State Tracker für die anderen Grafikinterfaces, aber in dem Fall ist das OpenGL. Der macht der Mesa State Tracker übersetzt OpenGL in eine interne Schnittstelle, heißt Gallium 3D, falls es jemand interessiert. Und die verschiedenen Hardware-Treiber müssen jetzt Gallium 3D implementieren. Und AetnaViv ist in dem Fall der Gallium 3D Implementierer. Und nach unten benutzt AetnaViv noch, entweder spricht es direkt mit dem Kernel bzw. der Hardware im Instruction Set, das die GPU versteht, und benutzt zusätzlich ein Windows-System für Buffer Allocations. Und hier geht es quasi durch DRM noch weiter. Zusätzlich muss die Anwendung auch noch wissen, wo sie hinrendert. Und das ist ein extra Pfad, der durch den DRI2 State Tracker aber letztendlich auch im AetnaViv-Treiber landet. Das entspricht hier wiederum ein bisschen der Zweiteilung, die wir vorhin schon gesehen haben, in GPU und Display, dass das nicht von einer Komponente übernommen wird in Hardware. So. Kurze Pause. Wir sind jetzt gerade ziemlich eingestiegen. Ich weiß nicht, ob ich alle mitgenommen habe bis hierhin. Aber wenn ihr jetzt ausgestiegen seid, kommt wieder mit zu mir. Jetzt gucken wir ein Beispiel an, wie wir das praktisch angucken und was man jetzt als Anwender auch selber damit machen könnte. So, wir wollen jetzt eine Video-Abspielanwendung bauen. Soll folgende Features haben. Wir haben eine interaktive Benutzeroberfläche. Natürlich ist es ein Grafiksystem, also soll es interaktiv sein. Die sieht quasi so aus. Wir haben eine Oberfläche mit ein paar Buttons und A, B, C und D sind kleine Videovorschauen für alles, was wir auf diesem System angucken können. Und wenn man jetzt eins von diesen Systemen auswählt, zum Beispiel wenn man auf A klickt, dann wird das groß und man kann das Video als Vollbild angucken. Wäre schon mal so für eine Heim-Videoabspielanlage ganz interessanter Fall. Und natürlich, wir haben beschränkte Ressourcen, wir wollen das Ganze mit OpenGL-Beschleunigung machen, damit das Compositing einfach schön, sauber und schnell läuft und wir keinen Ruckeln haben. Was braucht man jetzt dafür? Zuerst braucht man mal ein Board und einen Sock. Hier habe ich schon ausgebessert, hier steht schon NXP for Freescale. Das ist ein ARM Cortex A9 Chip mit einer Vivante GPU. Zusätzlich haben wir einen Chips und Media Coder 960, der kann Video Decoding machen. Also müssen wir auch unsere Videos nicht in Software decoden, sondern haben eine extra Hardware Decoding Einheit dafür. Haben diese Image Processing Unit, um das Display anzusteuern, und hat auch noch diverse Kameraeingänge. Also hiermit kann man auch noch, wenn man selber dann Dinge aufzeichnen möchte oder Streaming machen möchte, kann man damit ganz spannende Sachen machen. Da gibt es auch einige Boards, die man so kaufen kann. Ein Nitrogen Board, ein Humming Board oder ein Vent Board oder einfach danach googeln, dann findet man schon Boards, die man einfach einsetzt. Unser System sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben den IMX6 mit dem Hardware-Decoder der GPU. Darauf haben wir Treiber, die im Kernel normalerweise sind, beziehungsweise im Mesa. Und obendrauf haben wir eine Pipeline für unsere Videowiedergabe. Wir haben hier vorne das Video, das muss durch irgendwas decoded werden, dann durch eine GUI gecompositet werden und dann letztendlich auf dem Display angezeigt werden. Das ist eine ganz typische Architektur für so ein System. Für den OpenGL-Treiber haben wir ja schon angeguckt, das haben wir gerade schon durchgemacht. Das ist Mesa, was hier zum Einsatz kommt, beziehungsweise der AetnaWiff-Treiber. Dann schauen wir uns jetzt mal die GUI an. Wir haben das System, wir benutzen dafür Qt mit QML. Das ist eine deklarative Sprache, um Benutzeroberflächen zu spezifizieren und zu programmieren. Guckt so ein bisschen wie HTML oder so aus und funktioniert auch zum Benutzen relativ ähnlich. Das Praktische ist, wir müssen dafür selber kein OpenGL-Code schreiben, sondern QML benutzt das im Hintergrund über Qt ganz automatisch und macht das Compositing, was wir beschrieben haben, einfach auch von selbst schon in Hardware. So die Beispielanwendung, die hier zu sehen ist, besteht aus 150 Zeilen QML-Code. Also das ist, um sowas zusammenzubauen, finde ich nicht so viel. Und es sind nochmal 200 Zeilen C++-Code im Hintergrund, um Grafik, um die Videopipeline zu steuern, also starten, Pause, stoppen und so weiter. Das kann QML nicht, das muss man nochmal im Hintergrund extra machen. Und damit kommt dann letztendlich so eine Anwendung raus. Wir sehen hier wieder vier Videos. Was man auf dem Foto jetzt nicht sehen kann, ist, die werden da eigentlich schon abgespielt, während man sie hier sehen kann. Also die ganze Pipeline mit Decoding ist schon am Laufen. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen in den QML-Code. Ich hoffe, das kann man erkennen. Das ist ein bisschen kleiner, aber die Details sind auch nicht so wichtig. Das definiert jetzt eins von den Videos, also ein Teilfenster. Wir haben hier zwei States, einmal als Vollbild und einmal als Vorschau. Und hier einen Händler, um die Klicks auf diese Videos zu behandeln. Und das war es eigentlich schon. Das kümmert sich darum, dass wir eine Vorschau haben können und ein Vollbild. Also ich finde das jetzt relativ knapp, um sowas zu beschreiben. So, jetzt haben wir die GUI angeguckt. Aber wir können jetzt noch nicht decoden. Also wir haben eine Hardware zum Decoden, aber wie machen wir das auf Software? Und dafür gibt es GStreamer, mit dem sich sogenannte Videopipelines definieren lassen. Letztendlich kann man aus einer Datei über ein Decoder-Element dann nach irgendwo anders in das sogenannte Sync rendern. Und GStreamer macht das und hat quasi alles mit an Bord, um das zu tun. Man muss bloß diese Pipeline definieren. Und was GStreamer noch kann, ist, dass es ein Zero, oder nein, was dieses Sync noch macht, ist, dass es ein Zero-Copy von GStreamer ins QML macht. Also wir müssen nicht kopieren. Wir haben vorhin gelernt, die Hardware ist jetzt nicht so ressourcenstark, deswegen alles, was wir an Kopieren sparen können, hilft uns, um ein performantes System zu haben. Dann, wir müssen die Pipeline noch nicht mal selber schreiben. Es gibt ein sogenanntes Playbin-Element, das uns diese Pipeline, man gibt eine Datei an und die baut die komplette Pipeline zusammen, um was wiederzugeben. In der Beispielanwendung haben wir hierfür einfach den Dateinamen. Also, das heißt Playbin, diese Datei und der Rest passiert automatisch im Hintergrund. Ja. Soweit zu GStreamer. Jetzt brauchen wir noch einen Treiber, den der GStreamer verwendet, um den Hardware-Decoder zu verwenden. Und dazu gibt es den Coda-Treiber. Der IMX6 verwendet, wie gesagt, diesen Chips und Media. In den Benutzerhandbüchern wird er überall VPU genannt. Also wenn ihr über VPU stolpert, das ist genau dieser Hardware-Decoder. Dafür gibt es einen Linux-Treiber im Kernel, Mainline. Treiber anschalten ist da. Der erscheint dann als ein Device-Node unter der Video mit einer Nummer. Muss man halt entsprechend rausfinden, welche Nummer das ist. Benutzt das GStreamer-Element und baut das alles zusammen und hat dann Hardware-beschleunigtes Video-Decoding auf dem IMX6. Nachteil von dem Coda ist, der benötigt eine Firmware, die man draufladen muss. Die ist immer noch Closed Source, also da gibt es leider nichts, was als Open Source verfügbar wäre. Muss man halt nehmen, was man bekommt. So, damit zurück zur Übersicht. Wir haben das Video als Datei. Das wird in die GStreamer-Pipeline geladen. Die GStreamer-Pipeline benutzt den Video für Linux. Coda-Treiber mit dem Hardware-Decoder, um das zu dekodieren. Das dekodierte Bild wandert in das QT-Grafisch-Interface. Der QT benutzt dann Mesa mit AetnaViv und der GPU, um das Compositing zu machen, die Videos in ein Interface zusammenzustecken und schickt das Ganze weiter ans Display, wo man dann gemütlich sich zurücklehnen kann und einen Film gucken kann. So, das Ganze gucken wir jetzt auch nochmal als Demo und Video an, wie das jetzt in Action aussieht. Wenn das System das tut, was ich möchte. Ah, es läuft schon. Genau. Hier sieht man jetzt ein Video, das wird klein gemacht und man sieht, wie die vier Videos gleichzeitig laufen. Man kann auch ein anderes Video auswählen. Man kann auch vorwärts siegen und weiß nicht, ob man auch zurück, ob ich auch noch zurück siege. Man kann es aber. Und hier sieht man jetzt wieder die vier Videos, wie sie angezeigt werden. Und das kann man, also das läuft jetzt auf dem IMX6 so. Wenn man das in Action sehen möchte und auch mal selber drauf rumtippen möchte, kann man einfach zu unserem Stand kommen, da steht genau diese Hardware rum und man kann da auch jedes der vier Videos komplett angucken, wenn man das möchte. Jo. Damit bin ich auch schon quasi am Ende. Zusammenfassend haben wir geguckt, was sind eingebettete Systeme, warum möchte man darauf Grafik einsetzen. Warum tust du das? Geh weg. Warum möchte man darauf Grafik einsetzen? Eben um sich einen Videoplayer zu bauen oder im Auto Filme zu gucken. Haben in die Probleme für die Wartung und Entwicklung durch Binärtreiber geguckt, dass man die quasi nicht auf neuere Systeme portieren kann und dass man damit auf alter, unsicherer Software festgehalten wird, obwohl die Entwicklung einfach weitergeht. Haben als Ersatz dafür in eine Reihe von Open-Source-Grafiktreibern geguckt. Und insbesondere haben wir uns AetnaViv als reverse-engineerten Treiber für die Vivante-GPUs angeguckt. Und zum Schluss haben wir dann noch ein Beispielsystem, wie man den Treiber benutzen kann, um ein Video-Wiedergabesystem zu bauen mit QML und GStreamer drin. Dann, wenn ihr das jetzt alles spannend gefunden habt, bei Pangotronics kann man genau das machen. Wir suchen Grafikentwickler. Geht auf den Link, guckt euch das an und bewerbt euch. Und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch ein paar Links, wo man mehr Informationen finden kann. QML zu Mesa, dem kompletten Mesa-Projekt, GStreamer mit den Pipelines. Und der letzte Link ist sehr spannend. Das sind die ganzen Tools, die eingesetzt wurden, um den Vivante-Treiber zu reverse-engineeren und entsprechende Ergebnisse, wie die GPU an sich funktioniert, zu finden. Und damit danke ich. Und wenn Fragen sind, gerne. Fragen?
Entschuldigung, wir würden das gerne aufzeichnen. Ich gebe Ihnen das Mikrofon. Ja.
Jetzt hat man damit viel Einsatz es endlich geschafft, für solche GPUs da freie Treiber zu entwickeln. Und jetzt stelle ich in dem Vortrag fest, dass es für Coda wieder so binäre Blobs gibt, die jetzt da rumfliegen. Ja. Warum?
Das ist halt alles Aufwand, der da reingesteckt werden muss. Und das sind unglaublich komplizierte Dinge. Und diese binären Blobs sind einfach ein großes Problem. Aber sind jetzt nicht das primäre Problem, die Softwareentwicklung und Software-Updates, was wirklich relevant ist, zurückhalten. Man kann den Blob auch mit einem neueren Kernel verwenden und wird da nicht wirklich festgehalten, aber stimme ich zu, wenn man da auch Open Source einsetzen könnte, wäre das super. Und bei der Power VR sehe ich das ähnliche Problem, das ist unglaublich viel, was da in der Firmware passiert und wenig, was im Kernel als Treiber passiert und auch möglich ist.
Wer steckt denn hinter diesem binären Blob von dem Coda?
Chips und Media, würde ich jetzt sagen, aber weiß ich nicht. Das ist eine Firma, die den IP-Core designt hat und entsprechend auch die Blobs zur Verfügung stellt.
Also ich wollte fragen, ob man das umgehen kann, diesen Binärtreiber, also ob er nur dafür da ist, um die Beschleunigung oder nur dazu da ist, um den eingebauten Videodecoder in der SOC zu nutzen.
Würde ich jetzt davon ausgehen, dass nicht. Den muss man einsetzen, ansonsten kann man nicht mit der Hardware sprechen.
Okay, und wird Qt als sozusagen als Standard für Embedded-Grafik genutzt oder gibt es auch andere Beispiele, wo man grafische Anwendungen für geben kann? Also würde SDL da auch gut in Einsatz kommen?
SDL sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber man ist da nicht auf Qt festgelegt. Es ist üblich, dass man das einsetzt, weil es einfach zu verwenden ist, aber ist jetzt nicht das Nonplusultra an der Stelle. Man kann auch, wie gesagt, X einsetzen und da Anwendungen draufsetzen. Oder was wirklich stark im Kommen ist, ist Wayland, dass man entsprechenden Compositor verwendet mit einer Shell, zum Beispiel der IVI-Shell, die explizit für Automotive entwickelt wurde und dann da über Wayland seine Anwendungen implementiert. Da kann man aber auch wiederum Qt-Anwendungen dann über Wayland laufen lassen.
Gibt es weitere Fragen? Okay, warten Sie.
Ich frage mich ja, ob diese Geheimhaltung dort bei den Grafik-IP-Cores, ob das nur Gewohnheit ist oder ob es da wirklich handfeste Gründe dafür gibt. Gibt es da eine Untersuchung dazu, ob das wirklich sinnvoll wäre oder machen es alle nur, weil es alle machen?
Ich glaube, dass die meisten einfach Angst haben, dass Mitbewerber kommen und irgendwelche Geheimnisse übernehmen. Aber wirklich vernünftige Gründe aus Technikersicht sehe ich jetzt nicht. Also es ist so ein, wir müssen unser Geschäftsmodell schützen und deswegen verraten wir so wenig Leuten wie möglich, was wir eigentlich machen.
Ja, wobei ich mich ja frage, irgendwie, wie sehr schützen die das dadurch wirklich, weil eine große Firma könnte auch Ingenieure hinsetzen, die das Reverse-Engineeren, was die Konkurrenz gemacht hat und dann, deswegen frage ich mich irgendwie, ob es da Untersuchungen gibt, inwiefern das wirklich eine Barriere ist oder ob das nur...
Es sind mir keine Untersuchungen bekannt.
Ja.
Weitere Fragen eventuell?
Na gut, dann bedanke ich mich auch nochmal und wünsche euch noch viel Spaß auf den Linux-Tagen.
Vielen herzlichen Dank.